Christian Pöhlmann ist mein Gast in der neuen Folge des Erntehelfer-Podcasts. Wir sprechen darüber, was ein Creative Director macht und was es mit den so begehrten Awards in der Eventbranche auf sich hat. Das wird natürlich, wie immer, mit vielen Beispielen und spannenden Anekdoten hinterlegt. So geht es unter anderem um das Projekt Homeless Gallery, welches im Rahmen des 30. Jubiläums des Hamburger Magazins Hinz und Kunst realisiert wurde. Oder etwa um den Kunstbegriff Rick Rubins, welchen er in seinem sehr lesenswerten Buch The Creative Act, A Way of Being beschreibt. Da der Erntehelfer ja immer wieder versucht, die Nachwuchsperspektive einzunehmen, wird auch über Treibhaus, Agentur Campus für Kreativkonzeption, gesprochen. Ich kannte diesen Ausbildungsansatz noch nicht und finde ihn sehr spannend. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser neuen Folge des Erntehelfer-Podcast. Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. . 2024 fängt gerade an. Hier wurde gerade der Weihnachtsbaum rausgeräumt. Christian Pöhlmann, der heute mein Gast ist, steht mir hier gegenüber im schönen kleinen Besprechungsraum bei Fischer Appelt in Köln. Christian, schön, dass du heute zu Gast bist.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Schön. Ich glaube, wir werden später sicherlich auch noch an Punkte kommen, was uns verbindet, wo sich unsere Wege schon gekreuzt haben. Ich habe mir aber natürlich auch so eine gewisse Linie überlegt, wie das Gespräch heute laufen könnte. Und da kommt mir es sehr gelegen, dass ich noch nie einen Creative Director zu Gast hatte. Und ich mag diese Position, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, ein guter Creative Director ist wahnsinnig wichtig. Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass da draußen einige Leute sind, die erstmal sagen so, okay, Creative Director, ich habe keine Ahnung. Und da ist so meine Idee eigentlich meistens, wenn du jetzt bei einem Geburtstag von einem Onkel eingeladen wärst und die haben alle mit Event-Business nichts zu tun, fang mal da am Tisch an zu erklären, was ist denn so ein Creative Director, was macht der denn?
Es ist tatsächlich schwierig, wenn man seiner Familie erzählen möchte oder Leuten, die da gar keine Berührungspunkte haben. Da gehe ich eigentlich immer hin und sage, ich bin einer derjenigen, die sich irgendwelche Ideen ausdenken für Veranstaltungen, die andere Leute dann erleben müssen. Also ich bin der Bekloppte, der dir sagt, was du bei einem Event quasi machen sollst oder machen darfst oder dir Möglichkeiten gibt, Dinge zu erleben. Wenn man jetzt genau reingeht, dann wird es natürlich komplexer. Dann sind wir eben beim Thema Event, genau, also Creative Director für Events oder Live-Marketing oder Experience-Marketing, wie wir auch gerne sagen. Mhm. Also alles, was rund um das Thema Erlebnisse, Kommunikation im Raum, auch Markenerlebnisse im Raum angeht, dafür bin ich zuständig und eben genau für den Teil der Konzeption. Mhm. Also von der ersten Idee, von Ansätzen, die man irgendwie hat, da wirklich ein komplettes Konzept zu entwickeln und auch so eine Art Guest Journey, wie man ja immer so gerne sagt. Also was erlebt der Gast, die Gästin, die Teilnehmerin von der Einladung bis zum Erlebnis vor Ort oder auch darüber hinaus noch an Kommunikation drumherum im Nachgang und so weiter. Und da wir hier halt in einer Agentur eben für Live-Kommunikation sind, haben wir natürlich als Kunden vorrangig Marken, Unternehmen, Konzerne, die vorrangig für unterschiedliche Zielgruppen natürlich Produkt- und Markenkommunikation betreiben wollen.
Schön, schön. Das ist im Endeffekt, du hast es mal gesagt und ich habe es irgendwo gelesen, die Ideen zu Erlebnissen kondensieren, die Menschen bewegen und die noch lange nachhallen. Mhm. Dieses Nachhallen ist ja auch so ein Thema, was du gerade auch schon hattest. Das ist ja auch immer eine Frage der Zielsetzung, oder? Letzten Endes, es geht wahrscheinlich einerseits um die Story, es geht aber auch um Ziele. Mhm, und genau. Dann irgendwann auch wahrscheinlich nachzuhalten, konnte man die überhaupt erreichen, oder?
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich gerade in der Marken- und Produktkommunikation ganz wichtig, dass natürlich da bestimmte kommunikative Ziele oder auch teilweise harte Ziele wie Verkaufszahlen oder Ähnliches dranhängen oder Geschäftszahlen, wenn wir beispielsweise von einer Führungskräftetagung reden, die natürlich auf das kommende Jahr, auf Geschäftszahlen, auf Ziele und Ergebnisse eingestimmt werden sollen, dass man da eben die richtigen Mittel und Wege findet, um solche Botschaften auch wirklich rüberzubringen und zu verankern und dass da am Ende auch hängen bleibt, wofür diese Veranstaltung eigentlich gut sein sollte und nicht am Ende stehen bleibt. Und das ist ja immer die große Gefahr, naja, das Catering war gut oder das Catering war schlecht, das hat mir gut gefallen und die Party hinterher war toll, aber von den eigentlichen Veranstaltungsinhalten bleibt nichts hängen. Und das ist immer natürlich die Krux, dass man da einen besonderen Fokus drauf legt. Und ja, das Catering ist besonders wichtig und die Party hinterher auch immer. Natürlich ein schöner Moment auch nochmal des Zusammenkommens und des Spaßhabens, aber wenn das Einzige ist, was hängen bleibt, dann haben wir definitiv was falsch gemacht.
Jetzt hast du ja gerade schon die Konzerne erwähnt. Da ist natürlich auch unglaublich viel Firmenkultur, die da mit reinspielt, oder? Mhm. Jetzt kannst du natürlich auf der einen Seite mit einem Unternehmen zu tun haben, wo vielleicht der CEO irgendwo mitten unter seinen Leuten lebt und arbeitet. Oder du hast es noch mit einem Unternehmen zu tun, wo oben irgendwie schön das Penthouse auf dem Unternehmen ist und man ist ganz separiert. Das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, letzten Endes auch so diese Herangehensweise zu finden, wie kann ich mich da fortbewegen? Was darf ich da überhaupt?
Das ist sehr spannend, weil natürlich jedes Projekt per se schon mal sehr unterschiedlich ist, weil man unterschiedliche Marken hat, unterschiedliche Kommunikationsstrategien, unterschiedliche Zielgruppen auch, von intern bis zu extern. Manchmal sind es ja auch Endkunden oder öffentliche Öffentlichkeit, die man ansprechen möchte, die was erleben soll. Also das macht Projekte schon sehr unterschiedlich und dann eben, wie du sagst, die Firmenkultur. Da ist so ein bisschen natürlich die Krux immer zu schauen, dass man eben auch die, ich sage jetzt mal, Verstockteren, die noch nicht so weit sind, vielleicht in ihren Hierarchien und in ihren Strukturen und der Art und Weise, wie sie kommunizieren, ob intern oder extern, auch die abzuholen und idealerweise dahin zu bringen, sich mal für Neues zu öffnen. Und das ist dann oftmals auch schon das Geheimnis von Konzepten, dass ein Konzept einfach begeistern muss in sich, dass es nicht nur eine gute Idee haben muss, sondern dass es natürlich auch in der Art, wie man es präsentiert, einem Kunden gegenüber Spaß machen muss, dass er sagt, okay, da fühle ich mich zum einen abgeholt, weil das ist cool, das will ich unbedingt haben, das hatte vielleicht auch so noch keiner, aber zum anderen auch, dass der sagt, das passt zu uns. Und da ist immer so natürlich die Gratwanderung. Klar, bei Kunden, die lockerer sind, kann man auch mal ein bisschen verrückter werden. Wenn man das bei Kunden versucht, die noch nicht so weit sind vielleicht, dann muss man da einfach gute Argumente gegebenenfalls auch haben, warum das jetzt trotzdem passend ist. Und oft genug, finde ich, gelingt es dann auch, Kunden, auch die noch nicht so weit sind, da abzuholen, dass sie sagen, okay, wir versuchen das jetzt zumindest mal. Es gibt immer die Fälle, die sagen, nee, wir wollen das eigentlich wie immer. Aber der eigentliche Erfolg, das eigentliche Erfolgserlebnis ist, wenn Kunden wirklich sagen, so, wir versuchen das jetzt und am Ende dann auch wirklich dabei herauskommt, dass die Besucher auch Spaß hatten und wirklich das Feedback einfach so positiv ist, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt eigentlich immer so und wir versuchen das noch weiter zu treiben.
Ja. Klasse. Und du musst natürlich auch da die entsprechenden Performer auch finden. Also da kann ich mich auch daran erinnern, dass natürlich es dann auch ganz unterschiedliche Talente gibt. Es gibt, sagen wir mal, jetzt auch jemanden in der Führungsposition, der vielleicht wahnsinnig gut ist in dem, was er normalerweise in seinem Daily Business macht, der aber jetzt halt nicht so die Rampensau ist unbedingt. Habt ihr manchmal die Chance, auch wirklich mit Leuten zu arbeiten, dass ihr dann auch mal wirklich hingehen könnt und sagen könnt, Frau Meier, Herr Müller, sollen wir nicht mal irgendwie?
Es kommt jetzt nicht unbedingt oft vor, aber es kommt vor, dass wir auch wirklich Menschen, die auf der Bühne stehen sollen und das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben oder das vielleicht schon gemacht haben, aber selbst wissen, so, sie haben da Unsicherheiten, dass man die auch berät. Dass man auch mit denen anfängt, Präsentationen beispielsweise zu erarbeiten und überhaupt mal erstmal zu gucken, was ist denn das eigentlich, was ihr erzählen wollt? wie erzählen wir das? Braucht man, also das ist ja auch so eine Seuche oftmals, dass jeder meint, er braucht PowerPoint. Mhm. Und je mehr Slides, desto besser. Und je mehr auf einem Slide drauf ist, desto besser. Und ganz oft sind es ja eigentlich einfache Botschaften, die hängen bleiben sollen. Da muss man auch gucken, wie man die möglichst einfach rüberbringt. Mhm. Und da haben wir durchaus auch manchmal die Chance, natürlich mit Leuten zu arbeiten, sie so ein bisschen dahin zu kriegen, mal auch zu hinterfragen, brauchst du das wirklich? Wie solltest du auf der Bühne agieren? Und dann auch einzelne Coachings gegebenenfalls mit denen zu machen. Aber es ist ehrlich gesagt schon eher die Seltenheit. Mhm. Also ich würde es mir öfter wünschen, definitiv, weil das, gerade wenn man eben Programme hat, wo es sehr um Inhalte geht und die sehr auf vielleicht auch eine Frontbeschallung ausgelegt sind, was auch immer noch zu oft vorkommt, wie ich finde. Also auch so dieses Format von 400 Leute sitzen vor einer Bühne und hören sich 8 Stunden ein Programm an.
Frontal.
Das
ist, Schulmodell.
Genau, das ist was ich komplett ablehne eigentlich mittlerweile. Das gibt es immer noch. Und da aber dann zu versuchen, auch möglichst viel Abwechslung reinzubringen, das ist dann so auch so ein bisschen unsere Aufgabe auch. Und ob man dann jetzt mit Leuten arbeiten kann und die dahin coachen kann oder nicht, aber auch da ist unsere Aufgabe, möglichst viel Abwechslung reinzubringen und zu schauen, wie bringt man Botschaften überhaupt rüber.
Ich habe jetzt gerade spontan überlegt, bringe ich das jetzt, weil ich bin da gar nicht so richtig drauf vorbereitet, aber ich probiere es einfach mal. Ich, als Bühnenmeister versuche ich eigentlich auch immer, den Moment zu erwischen, wenn was fertig ist und wenn Proben beginnen, mit den Leuten, die später auf einer Bühne, die ich verantworte, arbeiten, auch wirklich eine Übergabe zu machen. Mhm. Das funktioniert nicht immer. Du hast manchmal einfach so ein Dings, dann übernimmt irgendwann eine Agentur, es übernimmt wer auch immer oder die Presseabteilung oder wie es halt gerade bei so Konzernen ist. Ich hatte aber mal das Glück, dass ich 3 leitende Personen hatte von einem großen Konzern, die mehrmals über ein paar Jahre immer wieder auf Bühnen waren. Und eine dieser Personen, die wollte immer alles ganz, ganz, ganz genau wissen. Und das fanden dann die anderen beiden irgendwann sehr interessant. Und dann gab es wirklich eine richtig klasse Übergabe. Und das macht so viel Sinn, den Leuten einfach mal zu klären, wenn du dich da hinstellst, die sehen dich nicht gut. Du siehst die auch nicht oder da irgendwie kannst du deinen Monitor nicht sehen und da irgendwie sowas hörst du wiederum nichts und all sowas. Mhm. Und das erleichtert den Leuten dann unglaublich ihre Arbeit auf der Bühne, wenn man einfach mal so ein bisschen diese Basics auch mal, das dauert nicht lang, das kann man in 10 Minuten meistens machen.
Ja, wir hatten auch mal den schönen Fall vor, ja, das ist mittlerweile auch, glaube ich, 8, 9 Jahre her, dass wir einen internationalen Landmaschinenhersteller, sage ich mal, hatten, die auch so ein internationales Händlertraining im Grunde genommen hatten, eine Konferenz. Mhm. Und da gab es insgesamt, ich glaube, 16 Speaker aus unterschiedlichsten Abteilungen, unterschiedlichsten Hierarchien, die aber allesamt irgendwie auch noch nicht so die Bühnenerfahrung hatten. Und mit denen wir wirklich bei Null eigentlich angefangen haben. Wir sind wirklich reingegangen, haben erstmal, wie ich gerade gesagt habe, so überlegt, was ist denn eigentlich deine Aussage? Wie kannst du die präsentieren? Überleg dir mal, brauchst du eine PowerPoint? Willst du nicht vielleicht mit Props arbeiten? Willst du nicht vielleicht so auf der Bühne stehen? Möchtest du vielleicht mal einfach Bilder zeigen, statt Slides, Charts, was auch immer, Graphen, solche Sachen? Und wir denen erstmal überhaupt so ein bisschen Futter gegeben haben, nachzudenken, was ist eigentlich das, was ich erzählen will, wie will ich es erzählen. Und dann hingegangen sind mit allen 16 Personen einzeln, immer wieder Termine gemacht haben. Und das war natürlich ein riesengroßer Aufwand, weil das, man kann sich das vorstellen, wenn man in einer Woche 16 Leute betreut, sind das mal 16 einzelne Calls, wo man einfach mal mit denen durchgeht, was ist das jetzt, was du sagen möchtest, okay, wie bringen wir es rüber. Aber das hat zum einen unheimlich viel Spaß gemacht und zum anderen hat man wirklich gemerkt, auch im Laufe dieser paar Monate, die wir es gemacht haben, wie sie selbst in ihren Themen immer sicherer wurden und immer mehr Spaß auch dran gefunden haben, umzudenken und zu schauen, wie bringen sie es rüber und was ist jetzt das wirklich Wichtige an dem, was sie erzählen. Und zu gucken, kann ich da vielleicht ein bisschen was mit Requisiten machen? Wir hatten irgendjemanden, der ist dann mit einem Körbchen Croissant auf die Bühne gegangen, weil das irgendwie zum Thema passt. Und er mit dem Croissants quasi erzählen konnte, warum jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was er zu erzählen hat, aber warum das jetzt besonders toll ist. Und da einfach mal so zu schauen, wie kann man eben Vorträge auch anders machen, das ist unheimlich spannend und das macht unheimlich viel Spaß.
Toll, toll. Du hast jetzt ja gerade beide Begriffe. Ich versuche immer so Begriffe, die uns total selbstverständlich sind, aber vielleicht nicht jedem unbedingt mal kurz rauszustellen. Das ist halt Props. Das englische Wort und das deutsche Wort sind dann halt einfach Requisiten.
Genau.
Halt Sachen, die man wirklich dann in die Hand nehmen kann, die einfach eine Bedeutung haben dann. Finde ich auch sehr wertvoll. Das kann auch einfach, das kann ja selbst was sein, was der aus der Tasche nimmt gerade und einfach sagt, dass ich damals das und das Teil gefunden habe. Das hatte für mich eine große Bedeutung.
Genau.
Ist vielleicht viel stärker als irgendwie ein Einspielfilm oder was auch immer.
Es gibt halt, wenn man sich mal unterschiedliche TED-Talks anschaut, es gibt da unheimlich tolle Beispiele für ganz einfache Arten und Weisen, in Botschaften zu vermitteln. Es gibt einen unheimlich tollen TED-Talk von Amanda Palmer, ist auch schon 10, 12, 15 Jahre alt wahrscheinlich, die von ihrer Zeit als Künstlerin auf der Straße erzählt hat. Und die hatte, glaube ich, einen Korb Rosen dabei und hat einfach erzählt, wie sie mit Menschen, auf Menschen zugegangen ist mit diesen Rosen, wie sie als Straßenkünstlerin quasi mit Menschen interagiert hat. Und es braucht, glaube ich, 10 Minuten und dir stehen die Tränen in den Augen, weil das einfach so bewegend ist. Sie braucht sonst nichts. Und sich daran so ein bisschen zu orientieren, ist nie falsch, glaube ich. Persönliche Botschaften auch zu machen.
Absolut, absolut. Kommt es manchmal vor, dass es schwierig ist, einen Kunden überhaupt an den Punkt zu bringen, klare Ziele zu finden für das, was eigentlich gemacht werden soll?
Eher oftmals schwierig, aus all den Zielen, die sie sich gesetzt haben, die wichtigen rauszufiltern und den Kunden auch dahin zu kriegen, zu sagen, das ist eigentlich das, was du sagen möchtest. Das ist auch je nach Kunde völlig unterschiedlich. Also manche sind dann natürlich völlig beratungsresistent und wollen das ganze Konglomerat an Botschaften präsentieren. Aber im Grunde genommen sagt man ja eigentlich, dass im Rahmen so einer Veranstaltung oder im Rahmen einer Rede oder was auch immer eigentlich maximal 3 Botschaften hängen bleiben sollte. Weil alles andere macht es kompliziert. Und du kannst natürlich sagen, das ist meine Hauptbotschaft und darunter ist noch, das hat die und die und die Aspekte. Aber seien wir ehrlich, spätestens beim 4., 5. Aspekt weiß doch keiner mehr, was die eigentliche Botschaft war.
Absolut.
Genau. Und da muss man eben dann gucken. Und das ist aber auch völlig unterschiedlich.
Meine Erfahrung zeigt mir da nämlich, dass ich öfter Veranstaltungen mit betreut habe, mit da gearbeitet habe, wo keine Zielsetzung war. Also dieser klassische, wir machen das, weil es muss immer so sein, das ist halt so, wir gehen dahin, da ist man halt präsent oder sowas. Und das ist meistens der erste Schritt in Richtung Enttäuschung. Das ist der erste Schritt in Richtung, später wird dann drüber diskutiert, das war aber furchtbar teuer, das hat sich doch gar nicht gelohnt oder was auch immer. Wo man aber, ich habe mir oft dann irgendwie verkniffen, ich war auch nie eigentlich groß da in der Position, genau das dann zu sagen, aber letzten Endes wurde mir einfach mit den Jahren klar, Leute, ihr wusstet doch gar nicht, was ihr damit erreichen wollt. Also beschwert euch jetzt nicht, dass ihr es nicht erreicht habt.
Genau. Aber diese Offenheit mit dem Kunden muss man auch mal haben. Also das kannst du auch nicht jedem Kunden sagen. Oftmals ist es dann eben an irgendwelche Hard Facts gekoppelt. Oder es gibt dann die klassische Umfrage nach einer Veranstaltung, wie zufrieden warst du mit dem Event? Und dann steht da irgendwie 4 von 5 Punkten und dann ist der Kunde glücklich. Was da wirklich bei rausgekommen ist, wie viel wirklich hängen geblieben ist, was es wirklich bewirkt hat, auch vielleicht an Umdenken, darum geht es ja auch ganz oft, Publikum dazu zu bewegen, neu zu denken, anders zu denken, gerade wenn man bei Führungskräfteveranstaltungen ist, wo es darum geht, neue Unternehmensstrategien zu implementieren, mit denen gemeinsam. Wenn da am Ende einfach nur steht, wie zufrieden warst du mit der Veranstaltung und da kommt ein guter Bestwert raus, dann sagt das bei weitem nichts darüber, was ich wirklich mit der Veranstaltung erreicht habe.
Vielleicht ging es ja auch um unbequeme Sachen.
Also ja.
Das muss auch funktionieren. Dann.
Genau. Ja. Oder wie nahbar war der Vorstand am Ende wirklich? Solche Sachen sind ja auch oftmals ganz wichtig. Es ist ja immer ganz schön, wenn da einer steht und sagt, ihr müsst jetzt und wir machen das jetzt so und so im nächsten Jahr. Aber damit hole ich halt die Leute nicht ab. Für die ist wichtig, dass sie verstehen, was passiert und welchen Anteil sie daran haben sollen und wie sie vor allen Dingen Sachen umsetzen sollen und welche Unterstützung sie dabei bekommen, weil das ist ja auch ganz wichtig. Gerade so in diesem Business-Sektor. Ich kann dem Publikum oder ich kann Führungskräften sagen, mach das und das. Und die ganze Veranstaltung besteht nur daraus. Aber wenn ich ihnen nicht sage, was ich als Unternehmen mache, um denen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, dann kann ich die Veranstaltung auch lassen.
Das ist ja eigentlich schon ein sehr großer Einblick in den Werkzeugkasten, sag ich mal. Weil letzten Endes geht es ja einfach darum, auch die, je besser man die Tools im Endeffekt versteht, je besser man die Tools einsetzen kann, desto größer ist die Chance des Erfolgs. Und das bringt mich jetzt gerade schon perfekt hier zu dem zweiten Punkt unserer Agenda. Wir haben uns gerade vorne natürlich am Empfang bei euch getroffen und nicht nur hier, wo du ja seit 2020 bist, sondern natürlich auch schon in den Stationen vorher, warst du ja auch häufig auf der Bühne und hast Awards gewonnen letzten Endes. Und so wie wir es gerade schon mal bei Props hatten und ich ja immer versuche, ein bisschen Sachen zu erklären, dieses ganze Award-Business, sagen wir mal, da würde ich total gerne mal so deine Einschätzung hören oder mal so ein bisschen einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert. Es hat ja eine riesen Bedeutung letzten Endes, weil da ist ja auch so ein Kräftemessen eigentlich auch irgendwie sowas. Wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen im Endeffekt, bis man dann tatsächlich irgendwann aufsteht und jips auf die Bühne und dann so ein Teil in der Hand hat?
Also ich glaube, was man grundsätzlich verstehen muss, erstmal, wie funktionieren so Awards oder wofür sind die eigentlich? Im Grunde genommen gibt es halt sehr unterschiedliche Branchen-Awards, die von unterschiedlichen Organisationen gegründet sind, die jetzt in unserem Bereich eben das Thema Event zum Fokus haben und da in unterschiedlichen Kategorien Einreichungen möglich sind. Und Einreichung heißt in diesem Fall, dass man einzelne Projekte darstellt, die man umgesetzt hat und die möglichst so aufbereitet, dass natürlich kurz und knapp und prägnant verständlich für eine Jury ist, was war die Aufgabe, was habt ihr gemacht, wie habt ihr es gemacht, wie kam es an? Und das natürlich, weil es oftmals eben auch darum geht, Filme einzureichen, in möglichst emotionale, große, starke Bilder zu verpacken, da eine schöne Erzählung auch zu finden, in 2 Minuten meistens, 2 bis 3 Minuten maximal, und einer Jury so verständlich zu machen, plus mit ein paar Fotos, die man beilegt und ein paar Einreichungstexten, wo man nochmal kurz beschreiben darf, was man gemacht hat, warum dieses Projekt jetzt einen Award verdient hat.
Da sind wir ja wieder bei dem Kondensieren letzten
Endes. Genau. Also es ist wirklich so, man fängt ja eigentlich mit einer kleinen Idee an irgendwann mal. Man entwickelt daraus ein Konzept, einen ganzen Tag, mehrere Tage voller Erlebnisse unterschiedlichster Art. Setzt das Ganze um und am Ende geht es wieder darum, all das, was da passiert ist, all das, was man umgesetzt hat, eigentlich wieder auf diese Kernidee zusammenzuschrumpfen. Mein Kollege aus Hamburg sagt da immer ganz gerne, wenn man so eine Award-Einreichung macht, wir brauchen ein sexy Problem und wir brauchen eine Antwort darauf. Also im Grunde genommen fangen wir, wenn wir so eine Award-Einreichung machen, wieder mit der Frage an, was war eigentlich das Problem, das der Kunde hatte? Und wie haben wir dieses Problem in eine coole Lösung umgemünzt, die halt einen Mehrwert geschaffen hat und die halt ein Ergebnis gebracht hat. Und was war das Ergebnis? So, und das natürlich dann mit freudestrahlenden Gesichtern und so zu unterlegen in Bildwelten. Gerne auch mal coolen Statements vom Publikum. Was habe ich da erlebt? Warum war das cool? Und das dann eben einzureichen. Und dann hat man eben diese unterschiedlichen Awards und die haben sehr unterschiedliche Kategorien. Das kann von solchen Sachen wie Eventarchitektur sein, also wie hat der Raum ausgesehen, wie war das Bühnendesign oder auch Messestände, wie war ein Messestand designt, auch in unterschiedlichen Größen, bis hin zu sehr spezifischen Kategorien wie Brand Activation ist, glaube ich, beim BEA World Award beispielsweise eine Kategorie. Also wie habe ich es geschafft, das Markenziel oder die Markenkommunikation in ein Event umzuwandeln. Oder so Sachen Event Activation oder auch Logistical Complexity. Also wie komplex war ein Event in der Organisation und in der Umsetzung? Okay. Völlig unterschiedliche Kategorien, für die man dann maßgeschneidert auch immer wieder seine Einreichung anpasst. Also klar, man macht jetzt nicht für jede Kategorie ein neues Video, weil das wird irgendwann auch ehrlich gesagt sehr teuer. Aber man versucht eben auf die einzelnen Kategorien maßgeschneidert eben nochmal Antworten zu finden, warum dieses Projekt in der Kategorie besonders passt und was es so besonders macht auch oder was es innerhalb der Anforderungen dieser Kategorie so besonders gemacht hat. Und dann reicht man die Projekte eben ein und dann steht man im Grunde genommen vor einer Blackbox als Einreicher, weil dann wird da eine Jury tagen, die ist normalerweise im Vorfeld bekannt, aber eigentlich über die Prozesse dieser Jury und warum sie jetzt welche Entscheidung getroffen hat, weiß man oftmals nicht so viel. Und am Ende steht halt ein Ergebnis da. Man freut sich, dass man vielleicht einen Award einsammeln darf oder eben auch nicht. Also dann freut man sich auch nicht so, aber genau, es ist manchmal eine Blackbox. Man weiß nicht immer unbedingt, warum hat man jetzt nicht gewonnen. Wenn man gewonnen hat, kriegt man oftmals natürlich eine Art von Jurybegründung. Es gibt auch Awards, die ein bisschen transparenter sind. Beispielsweise der Brand Exits dieses Jahr, der am 17. Januar vergeben wird. Die haben es jetzt so gemacht, dass sie die letzte Juryrunde komplett öffentlich abhalten. Das heißt, man kann im Rahmen der Best of Events, das ist diese alljährliche Show in Dortmund, oder Messe rund ums Event-Business, kann man öffentliche Jury-Sitzungen besuchen und dann erfährt man so ein bisschen, was jetzt eigentlich die Beweggründe dazu sind, ein Projekt mit einem Edelmetall auszuzeichnen oder eben nicht. In den meisten Fällen hat man es aber leider nicht. Und das ist oftmals natürlich schade, aber auch verständlich, weil meistens die Jurys natürlich das nicht hauptberuflich machen, sondern neben ihrem eigentlichen Job, das eh schon ein riesengroßer Aufwand ist, weil sie sich durch teilweise hunderte Einreichungen wühlen müssen und daraus die besten rausfiltern müssen. Und da kann man ehrlich gesagt dann auch nicht erwarten, dass sie noch zu jedem einzelnen Projekt eine Begründung abgeben, warum oder warum nicht.
Aber ich finde das wunderschön vom Ansatz her, weil letzten Endes, so wie du das jetzt gerade erklärt hast, ist das eine sehr, sehr wertvolle Erweiterung des eigentlichen Projektes. Weil man könnte jetzt ja sagen, wie es oft auch gemacht wird, der Kunde ist raus, der Abbau beginnt, die Rechnungen werden gestellt, die Nummer ist vergessen, das war's. Aber dann muss man ja im Endeffekt sich nochmal hinsetzen und erstmal überlegen, okay, du hast es, ich will es gar nicht wiederholen, du hast das gerade alles in den ganzen Schritten wunderbar zusammengefasst und dann auch noch das Ganze nochmal zusammen kondensieren und dann wirklich auch verständlich nochmal reinbringen. Mhm. Ich glaube, auch dieser Prozess ist ja so gut, weil da kann einem ja auch noch viel auffallen. So, ach ja, siehst du, jetzt fällt mir zum ersten Mal ein, da hätten wir ja noch das und das oder wie auch
immer. Ja. Das ist natürlich also idealerweise auch ein Prozess, der parallel stattfindet, weil man eben ja auch mitplant, so hey, wir brauchen ein Filmteam vor Ort, wir brauchen einen Fotografen vor Ort, weil ansonsten gibt es keine coolen Bilder, die man hinterher benutzen kann. Sich auch idealerweise so ein Storyboard für einen Film auch schon vor der Veranstaltung zu überlegen, weil dann kann man ganz gezielt losgehen und sagen, ich brauche die und die Bilder und die hole ich mir dann auch, bevor er hinter einem auffällt, wir hätten, weißt du noch, die eine Station da hinten, die hätten wir gerne noch mit draufgenommen. Das sind halt alles so Sachen, die man idealerweise vorher definiert und aus dem Konzept direkt mitdenkt. Ehrlich gesagt, in der Praxis ist es natürlich oftmals anders, weil einfach die Kapazitäten, die man selbst hat und das ganze Team hat, eben oftmals stärker auf der Umsetzung liegen. Und dann muss man hinterher gucken, so ein bisschen auch, was hat man an Material, was macht man draus. Aber klar, idealerweise denkt man es mit und dann fallen einem vielleicht auch in den Prozess schon wieder Sachen auf und Sachen ein, wo man feststellt, wenn ich jetzt bestimmte Kamerawinkel mir raussuche oder Szenen, die ich gerne hätte, sieht das eigentlich gut aus oder müssen wir da vielleicht noch was machen? Klar, das habe ich dann hinterher nicht mehr. Da kann ich dann einfach nur noch im Schnitt versuchen, möglichst schnell gegenzuschneiden mit irgendwelchen Perspektiven oder anderen Bildern, die dann vielleicht nicht unbedingt so passend sind, aber die zumindest eine schönere Ansicht bringen als das, was man vielleicht hat, wenn man es nicht geplant hat vorher. Ja.
Hast du schon mal mit Julia Mücke zusammengearbeitet?
Nee, glaube ich nicht.
Es gibt eine Folge von Julia Mücke auch hier im Erntehelfer. Ich habe die große Ehre gehabt, ein paar Mal Julia zu buchen für Making-ofs. Und Julia hat zu der Zeit einen unglaublichen Job gemacht, weil sie wirklich als One-Woman-Show ein paar Tage lang auf deinem Event rumgelaufen ist. Und auch wenn man ihr nichts mit auf den Weg gegeben hat, am Schluss irgendwas hatte, was einfach genau das eingefangen hat. Und sie ist heute eine ziemliche Größe als Werberegisseurin. Also es würde sich lohnen, die Folge mal durchzuhören, weil da erzählt sie auch sehr, sehr genau, wie es dann eigentlich dazu kam, dass sie heute da jetzt doch einen Schritt weiter ist. Und wie sie sich dann bei ihrem Kneipenjob sehr gerne erholt, wo sie dann in Berlin hinter der Theke steht, einfach um mal irgendwie wirklich den Kopf leer zu kriegen. Sehr hörenswerte Folge. Das brauchst du alles. Genau, du musst im Endeffekt das so zusammenfassen, dass es dann wirklich passt. Und kannst natürlich dann auch, ich stelle mir diesen Prozess, wie macht ihr das jetzt im Rahmen von der Best of Your Brand und dem Brand X? Schickt ihr Leute dann dahin, die sich diese Veranstaltung auch dann anschauen? Also praktisch diesen öffentlichen Teil?
Genau, also wir sind ein kleines Team von Leuten, die dann dahin gehen. Mhm. Natürlich auch vorrangig, weil wir sind halt glücklicherweise nominiert für insgesamt 3 Awards. Und natürlich idealerweise, um uns dann die Preise auch abzuholen. Aber wir werden eben zusehen, dass wir auch vorher mal uns das anschauen. Weil das ist für uns auch ein Einblick, den haben wir auch nicht oft.
Das finde ich super spannend. Ja. Weil letzten Endes, das ist nämlich, das erweitert es ja auch nochmal. So. Genau. Also du kannst da ja auch, wenn du es richtig machst, nochmal Sachen mitnehmen. Einfach andere Ideen, andere Blickwinkel.
Genau. So, wirklich mal auch zu schauen, wie ticken Jurys, worauf achten die eigentlich genau? Mhm. Das hat man manchmal natürlich so in, also beispielsweise beim BR World Award in Rom war es jetzt so, dass die Jury natürlich auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, weil es da halt so läuft, dass man 2 Minuten Film hat, der gezeigt wird. Dann muss man 2 Minuten selbst präsentieren. Also man muss nochmal quasi all die wichtigen Sachen, die man hat, innerhalb von 2 Minuten
präsentieren.
Live auf der Bühne.
In 2 Minuten.
Oh, das ist wenig Zeit.
Dann. Richtig sportlich.
Aber dann hat die Jury auch nochmal Zeit nachzufragen. Das sind witzigerweise auch nur 2 Minuten.
Wie eine mündliche Prüfung fast schon, ja, eigentlich so.
Da aber mal zu sehen, welche Fragen die eigentlich stellen, ist auch schon spannend. Und jetzt natürlich im Rahmen so einer Jury-Sitzung nochmal zu sehen, worauf achten die eigentlich? Was sind die Argumentationen am Ende des Tages, die vielleicht einen Silber-Award von einem Gold-Award oder ein Silberprojekt von einem Gold-Projekt unterscheiden? Das fände ich nochmal spannend, auch wirklich zu sehen. Deswegen versuche auch ich da, mir die Freizeit quasi zu nehmen und da mir das mal mindestens bei 1-2 Sessions anzuschauen.
Ja. Cool. Wo du Rom erwähnst, es gibt ein schönes YouTube-Video, was ich vielleicht auch hier in den Shownotes verlinken kann, wo ihr eben halt von Rom erzählt. Und was ich total geil fand, war der Moment, wo ihr sagt, ja, und am Schluss musste man erstmal irgendwie quasi so neben der Bühne aus diesen ganzen Regalen und was auch immer so zusammensammeln, was ist jetzt deins, was ist meins.
Genau.
Weil ihr seid da nicht mit einem Award rausgegangen, sondern ihr habt da so ein bisschen abgestaubt.
Wir haben, genau, also das war sehr lustig. Wir haben insgesamt 8 Awards abgestaubt und hatten das große Glück, dass wir die erste Agentur waren, die jemals so viele Awards eingeheimst hat.
Gab es da auch einen Award für?
Leider nein. Das ist dann der Award der Herzen quasi. Den trägt man in sich. Es war einfach sehr lustig, weil wir da mit insgesamt 5 Agenturen saßen aus Deutschland, in diesem riesengroßen Publikum aus internationalen Agenturen. Und wir uns einfach den Spaß gemacht haben, uns alle zusammenzusetzen und auch da ein unheimlicher, also nicht nur eine gute Laune, sondern auch ein unheimlicher Support so untereinander da war. Eine unheimliche Freude auch füreinander, dass man gewonnen hat. Und auch nicht nur bei den deutschen Agenturen, sondern generell. Das ist wirklich unglaublich, wie auch international dieses Agenturgeschäft da eigentlich, wo man eigentlich im Alltag meint, das ist totale Competition und irgendwie die eine Agentur gehört der anderen nichts. Völliger Quatsch. Also das ist so eine gute Stimmung und so eine Freude füreinander, die da herrscht. Das mitzuerleben war ein Riesenspaß und dann einfach wirklich so, dass alle Agenturen von uns nach vorne gegangen sind, von den 5 und Preis abgeholt haben und das erstmal so, man sich so gefreut hat, man hat die abgestellt und standen die alle auf einem Haufen. Dann hat man erstmal geguckt, sag mal, ist das deiner, ist das meiner, keine Ahnung, hier nimm mal. Das war schon sehr lustig, ja. Ja,
sehr geil. Na, es ist jetzt ja auch nicht so, dass im Endeffekt es in dem Dorf hier 2 Schreiner gibt und wer bei dem einen Schreiner irgendwie gelernt hat, der würde nie bei dem anderen Schreiner einen Job kriegen. Mhm. Es ist ja im Gegenteil ja auch so, dass man würde sich ja unglaublich selber ein Bein abhacken, wenn man nicht davon profitiert, dass jemand mal ein paar Jahre lang hier, ein paar Projekte lang da und was auch immer irgendwie ist. Und da muss ja Bewegung drin sein. Ja. Geht ja gar nicht anders.
Das ist ja auch das, wovon wirklich die Agenturbranche lebt. Mhm. Dass man einfach unterschiedliche Talente hat, ich sage jetzt mal Talente, die halt sehr unterschiedliche Wege auch gegangen sind, sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben und immer wieder neue Stationen auch erlebt haben und dadurch immer wieder auch neue Sichtweisen reinbringen. Ich glaube, das ist das Schlimmste auch aus kreativer Sicht, 20, 30 Jahre das Gleiche zu machen in der gleichen Firma und immer nur die gleichen Prozesse zu haben und zu erleben. Wenn da kein Austausch stattfindet, wie sollen denn da neue Impulse, neue Ideen reinkommen? Und das macht gerade so Eventagenturen oder generell Kreativagenturen, sage ich jetzt mal, also auch in der Werbung, auch in der PR, aus, dass da eben dieser Austausch stattfindet und dass immer wieder neue Sichtweisen reinkommen. Das finde ich sehr wichtig, weil das ist das, woraus Ideen entstehen. Dass man eben, dass der eine mal irgendwas Blödes sagt und der andere aber sagt, ach, weißt du was, da machen wir was raus. Und wenn der jetzt nicht da gewesen wäre, dann hätte es die Idee nie gegeben. Das ist dann halt schade.
Genau, genau. Ich habe mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, den muss ich unbedingt noch erklärt bekommen, weil ich finde dieses Projekt einfach zu geil. Gab es in Rom auch einen Award für euer Projekt rund um die Homeless Gallery?
Gab es, ja. Mehrere.
Versuch doch mal, das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht in 2 Minuten schaffen, aber versuch doch mal das Homeless Gallery Projekt nochmal jemanden, der noch nichts davon gehört hat, mal kurz zu beschreiben, weil das ist nicht typisch. Da geht es jetzt ja nicht um den Konzern, oder?
Da geht es ganz im Gegenteil um Menschen und auch sehr konkret um Menschen und die Schicksale einzelner Menschen. Und ich merke es gerade schon wieder, jetzt wo ich anfange davon zu erzählen, ich habe sofort Gänsehaut, weil das ein sehr emotionales Schön. Projekt auch tatsächlich war und auch entsprechend honoriert wurde. Die Homeless Gallery ist eine Aktion, die in Zusammenarbeit mit Hinz & Kunst in Hamburg entstanden ist. Hinz & Kunst ist ein Straßenmagazin, was von Obdachlosen auf den Straßen verkauft wird. Und die haben 30-jähriges Jubiläum gefeiert, hatten natürlich entsprechend so ihrer Herangehensweise natürlich generell auch kein großes Budget, um das jetzt groß zu feiern, wollten aber auf das Thema Obdachlosigkeit in Hamburg eben aufmerksam machen. Und Hamburg, das ist das Kuriose, ist zum einen die reichste Stadt in Deutschland mit der höchsten Anzahl an Millionären, die da wohnen. Auf der anderen Seite eine der Städte mit der höchsten Obdachlosenquote, wo allein im letzten Jahr 42 Menschen gestorben sind in den Straßen. Und das ist natürlich was, was total paradox auf der einen Seite ist, aber eben auch was ist, was nicht sein muss. Und darauf aufmerksam zu machen und eben zu schauen, wie kann man jetzt obdachlosen Menschen eine Plattform geben, ein Forum geben, eine Stimme geben, dass sie durch diesen ganzen Bullshit, den wir quasi jeden Tag in den Medien haben und dieses, also auch in den sozialen Medien und einfach diese Vielfalt an Themen und diese lauten Stimmen, die man hat, durchzukommen und Aufmerksamkeit zu bekommen und eben dann auf das Thema Obdachlosigkeit und eben auf das Housing-Projekt von Hinz & Kunst aufmerksam zu machen, also beziehungsweise dafür am Ende Geld zu sammeln, weil die eben hingehen und Projekte fördern und ein eigenes Projekt haben, das sie investieren, wo sie Obdachlosen eben Wohnungen zur Verfügung stellen. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich hoffe. Und da eben aufmerksam zu machen, das war halt dann am Ende die Idee zu sagen, wir machen diese Homeless Gallery, das heißt, wir kreieren mit einzelnen Obdachlosen zusammen aus deren Lebensgeschichte Bilder und das Ganze mit der Hilfe von AI. Das heißt, die Obdachlosen haben erstmal ihre persönlichen Geschichten, ihre Lebensgeschichten erzählt und dann wurden diese Geschichten in Prompts umgewandelt, die dann wiederum in AI, eben in Bildgeneration gesteckt wurden und haben dann gemeinsam mit eben den Operatoren, die eben besonders gut daran waren, eben Prompts zu generieren DALL-E und also da kamen unterschiedliche Bildgeneratoren zum Einsatz, eben zu schauen, wie sie dann mit denen gemeinsam das Bild so drehen und wenden können, dass am Ende jeder einzelne Obdachlose oder jede einzelne Obdachlose sagte, das ist jetzt das Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin und das, was mich am besten repräsentiert.
Wow.
Das war einmal schon mal sehr schön und sehr ergreifend, weil da natürlich extrem harte Geschichten mal rumkommen. Und man hätte jetzt natürlich auch hingehen können, dann ein Buch rausmachen können oder irgendwie einen Podcast oder eine Videoreihe. Aber ganz ehrlich, wie viel Aufmerksamkeit hätte man damit bekommen? Und wir haben eben diese Bilder generiert und haben dann eben gesagt, wir machen aus diesen Bildern eine Galerie, die eben selbst heimatlos ist. Wir gehen eben da nicht in ein festes Haus mit und stellen das aus, sondern wir stellen da aus, wo die Obdachlosen leben. Nämlich genau in den Straßen, unter Brücken, vor leeren Geschäften, wo auch immer Menschen eben leben, die obdachlos sind. Und bringen dann eben auch das Publikum dahin. Und bringen eben genau diesen Kontakt auch wieder zustande, den man so im Alltag vielleicht nicht hat, weil man eben dran vorbeigeht, weil man vielleicht bewusst auch Umwege geht, um das Elend nicht sehen zu müssen. Und haben eben die Menschen dahin gebracht und haben das Ganze dann eben PR-mäßig einerseits aufgeladen, weil wir natürlich daraus eine starke Kommunikation machen konnten. Wir haben das Ganze dann auch entsprechend mit Merchandise begleitet, also die Kunstwerke natürlich dann auch in so Sachen wie Postkarten und andere Sachen verwandelt, dass auch darüber Einnahmen generiert werden konnten, Spenden generiert werden konnten. Und wir haben am Ende gemeinsam mit Christie's in der Hamburger Kunsthalle diese Kunstwerke auch versteigert.
Ach, wie cool. Ja, und es waren 30 Kunstwerke
praktisch. Es waren insgesamt 30 Kunstwerke und wir hatten dann auch noch das große Glück, dass uns auch für diese Auktion auch noch namhafte KünstlerInnen ihre Kunstwerke auch noch mal zur Verfügung gestellt haben. Also wir hatten auch ein Bild von Jonathan Mese beispielsweise dabei. Wir hatten vom Hamburger Street Artist Flying Fortress ein Bild und mehrere so kleinere handbemalte Postkarten nochmal dabei und haben da eben eine Gesamtauktion draus gemacht. Und das ganze Geld kam dann auch wieder hin zum Kunst zur Verwendung.
Cool. Street Art ist ja auch was, wo du auch nah dran bist.
Genau, oder? Da fühle ich mich auch sehr zu Hause.
Ja, ja, perfekt. Schön.
Ja, ja, und das war am Ende die Homeless Gallery und das war dann eben auch so ein bisschen die große Überraschung für uns beim BEA Award, dass die eben so hoch auch bewertet wurde und dass die im Grunde genommen, das war so ein surrealer Moment, weil da der Jury Award, der Grand Prix der Jury vergeben wurde und da mit der Begründung angefangen wurde, also es wurde so langsam aufgebaut, welches Projekt es wird. Und wir da gesessen haben und irgendwann von rechts der Kollege meinte, ja, das könnte dir sein. Ich sagte, nee, das geht auf gar keinen Fall. Ja. Und von links jemand so, hey, könnten wir das sein? Und, nee, glaube ich nicht. Und dann waren wir es. Und das war so ein starker emotionaler Moment auch für mich nochmal, dass eben so kleine, in Anführungszeichen, Aktionen eben auch so honoriert werden. Das war auch nochmal besonders schön einfach.
Ja. Toll. Toll. Ja, es sind natürlich oft ja die Abstände. Also du hast jetzt so viele starke Kontraste gehabt. Hamburg, dieser wahnsinnige Reichtum, die wahnsinnige Armut und auch da, glaube ich, dieses Alleinstellungsmerkmal in dieser Gruppe der Einreichung. Wir hatten eine kleine Unterbrechung, weil hier gerade gehupt wurde. Die Hupe signalisiert, ist noch jemand da? Wir sind noch da und wir wollen noch ein bisschen weitermachen.
Genau.
Klasse. Perfekt.
Jetzt habe ich leider deine Frage vergessen.
Ach du, ist alles gut letzten Endes. Der Zeitpunkt, finde ich, passt. Wir haben dieses Homeless Gallery Projekt. Wir haben diese ganze Award-Geschichte. Magst du zu den Awards noch was sagen? Was ich jetzt wahnsinnig wertvoll fand, war schon mal dieser ganze dieses Mehrwertthema, was mir ganz ehrlich gesagt so noch nie klar wurde, weil dieser Zusammenhang, das wirklich dann nochmal so aufzubereiten, gerade sehr schön dargestellt war.
Ja, die Frage ist so ein bisschen natürlich, warum macht man es überhaupt? Weil letzten Endes der Kunde hat da nichts von, wenn man so einen Award einreicht. Ja klar, der kann sich auch freuen, dass es sich auf den Schreibtisch stellen kann am Ende, aber letzten Endes hat der Kunde da in der Regel wenig von und das ist eigentlich eher ein Agenturding.
Naja gut, aber es führt natürlich auch zu einem Ranking. Also es führt natürlich ja auch, du kannst dich jetzt als Konzern danach richten, wie viel Kunden haben die, wie viel Jahresumsatz machen die, wie viel was auch immer oder sowas. Aber da macht es ja auch Sinn, vielleicht mal irgendwas sich damit auseinanderzusetzen. Wie sind die denn eigentlich da aufgestellt? Konnten die schon überzeugen? Konnten die schon wirklich performen?
Ja. Und darum geht es ja eigentlich am Ende des Tages, dass eben aus diesen unterschiedlichen Awards, die man gewinnt, ein Agenturranking, in Deutschland gibt es ein eigenes, das wird vom Blach Report erstellt, dass daraus die einzelnen Awards dann eben gewichtet und bewertet werden nochmal. Mhm. Also da wird dann wirklich genau geschaut über, ich glaube, 8 oder 9 Awards im Laufe des Jahres. Mhm. Welche hast du gewonnen? Mhm. Da gibt es da, manche werden doppelt, manche werden vierfach nochmal gewichtet, weil die halt wichtiger als andere vielleicht sind. Gibt es da eine Punktzahl am Ende des Jahres und dann gibt es ein Agentur-Ranking und dann klassische Fußballtabelle, quasi 1., 2., 3. Platz, mhm, bis runter. Ne, also im Grunde genommen die Top 10 sind eigentlich das, was, mhm, was natürlich alle interessiert, wo man landet oder landen möchte. Und dann wird halt einfach geschaut, wo ist man gelandet. Und das ist natürlich eigentlich das Wichtige dann für einen als Agentur, weil man sich darüber dann natürlich positionieren kann. Wenn man eben sagen kann, wir sind jetzt seit so und so vielen Jahren in den Top 10 oder so und so vielen Jahren in den Top 5, mhm, dann ist das natürlich was, was für, auch für eine gewisse kreative Exzellenz steht, mhm, wo der Kunde vielleicht sagt, okay, da greife ich eher zu als, mhm, bei einer anderen Agentur, die vielleicht nicht im Ranking auftaucht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es gibt, mhm, auch einfach viele Agenturen, die gar nicht auftauchen, weil sie gar keine Lust drauf haben, einzureichen. Weil sie natürlich zum einen einen riesen Aufwand auch bereiten, diese Cases aufzubereiten, zum anderen aber natürlich, dass auch mit einer Menge Geld im Zweifelsfall und Einsatz verbunden ist. Mhm. Weil, wie gesagt, so ein BR Award in Rom, man fliegt nach Rom, mhm, man ist da 2-3 Tage, das sind natürlich erstmal Reisekosten, die entstehen. Die ganzen Videos wollen natürlich auch geschnitten werden. Das heißt, der Cutter, der Editor, die Sprecher, die im Zweifelsfall uns ihre Stimme leihen, mhm, die Musik etc., die wollen natürlich auch bezahlt werden. Mhm. Und da können natürlich oftmals auch gerade kleinere Agenturen nicht so mithalten. Und, mhm, das ist dann natürlich in dem Moment ein bisschen unfair, mhm, weil da sind halt die Agenturen im Ranking, die gegebenenfalls die Aufmerksamkeit kriegen. Die anderen Agenturen sind aber nicht schlechter zwingend. Mhm. Tauchen halt nur nicht auf. Aber das ist halt eben so das Marketing-Tool, was man quasi als Agentur hat, sich darüber zu positionieren. Und deswegen ist es natürlich für uns auch ein Stück weit wichtig, da, mhm, präsent zu sein. Ja.
Ich denke, es ist bis jetzt schon ein sehr gutes Bild entstanden im Endeffekt. Wir haben bei dem Creative Director an sich angefangen. Wir hatten jetzt gerade diese ganze Award-Geschichte. Was mir ja immer sehr wichtig ist hier, ist die Frage, wenn ich jetzt, ich höre das Ganze jetzt, ich bin 18, ich mache irgendwann demnächst mein Abi, ich überlege mir, das klingt ja interessant, die kümmern sich da um so Homeless-Geschichten, die machen was für Konzerne, die sind in der Welt unterwegs. Wir kommen danach zu deinem eigenen Werdegang. Wenn du jetzt heute mich als 18-Jährigen gegenüber sitzen hättest, ich würde dich jetzt fragen, sagen Sie mal, Herr Pöhlmann, was würden Sie mir denn empfehlen? Wie könnte ich denn so in Ihre Branche reinkommen, dass ich eines Tages vielleicht mal sowas mache wie Sie?
Es ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, weil die Werdegänge und die Laufbahnen, die man so sieht in der Konzeption, sehr, sehr unterschiedlich sind. Und, mhm, es da unheimlich viele Quereinsteiger gibt, unheimlich viele Wege auch reinzukommen. Was auf jeden Fall hilft, ist zumindest mal ein Studium. Mindestens mal zu beginnen, idealerweise auch abzuschließen oder zumindest mal länger durchzuhalten, weil man da schon auch gewisse Arbeitsweisen einfach lernt, die später nützlich sind, wenn man sich einem Kunden nähert. Weil jeder Kunde ist, wie gesagt, neu und anders. Und man muss sich mit denen erstmal auseinandersetzen. Und man muss sich Methodiken erarbeiten, wie man sich Kunden nähert und wie man auch eben so Sachen wie Kernbotschaften, Bedürfnisse und so weiter rausfiltert. Und das ist natürlich, das hat jetzt nicht unbedingt was mit wissenschaftlichem Arbeiten zu tun, aber das sind gewisse Methodiken und Werkzeuge, die einfach gleich sind, weil man einfach sich mit bestimmten Sachen eben nähert und bestimmte, ja, eigene Methoden entwickelt, auch im Studium, wie man ein Thema sich auch annimmt und wie man es auseinandernimmt und wie man schaut einfach, was für einen selbst da hängen bleibt. Ansonsten, so als kompletter Berufseinsteiger, was hilft, mittlerweile sehr hilft und auch sehr etabliert ist, ist das Treibhaus. Mhm. Das ist eine Initiative, die mittlerweile von der Sabine Wisdorf geführt wird, zu finden unter, ich glaube, treibhaus-kreativkonzeption.de. Irgendwie sowas, müssen wir nochmal gucken im Nachgang vielleicht, nach dem richtigen Link. Was halt so ein, im Grunde genommen eine Kooperation ist von der Sabine mit unterschiedlichen Agenturen. Und da läuft es eben so, dass das eben das im Grunde genommen ein Volontariat ist, was über die Agenturen angefangen werden kann. Mhm. Also das heißt, ich bewerbe mich beim Treibhaus, bekomme eine Kreativaufgabe gestellt, die ich lösen soll. Und dann gibt es unterschiedliche Agenturen, wo ich dann am Ende landen kann. Mhm. Und mache da ein Volontariat und habe dann im Grunde genommen so einen dualen Weg. Ich bin halt da fest im Unternehmen für ein Jahr drin und fest in der Konzeption und lerne halt all das, was halt handwerklich mit dem Thema Konzeption zu tun hat. Mhm. Und über das Treibhaus und über Sabine und unterschiedlichste Dozentinnen wird dann zusätzliches Wissen und zusätzliches Handwerk einfach vermittelt. Da gibt's dann
Workshops, Entschuldigung, macht
das Ende? Das sind manchmal wöchentlich, manchmal zweiwöchentlich, manchmal vierwöchentlich eben Workshops übers Wochenende oder auch mal so, wo einfach unterschiedliche Dozentinnen noch zu unterschiedlichen Themen eben referieren. Mhm. Von wirklich Konzeption über Inszenierung, Design, Bühnendesign, völlig unterschiedliche Ansätze auch gefahren werden. Dass man eben auch quasi aus dem kleinen Kosmos der Agentur auch nochmal den größeren Blick für die gesamte Branche im Grunde genommen auch bekommen und auch einfach sieht, wie unterschiedlich, gegebenenfalls auch unterschiedliche Agenturen agieren. Mhm. Ja. Und da hat man dann am Ende des Jahres quasi ein sehr umfassendes Programm einmal durchlaufen und wird idealerweise, das ist beispielsweise bei einer Kollegin von mir, idealerweise am Ende des Jahres auch von der jeweiligen Agentur übernommen oder hat zumindest auch ein gutes Standbein quasi für den weiteren Karrierestart. Mhm.
Ja. Das läuft studiumsbegleitend. Gibt es da irgendeine Einstiegsqualifikation, die man mitbringen muss? Oder könnte ich jetzt auch einfach sagen, ich mache das vollumfänglich, studiere jetzt aber gerade nicht?
Das machst du eigentlich nach dem Studium oder vielleicht studierst du auch gar nicht, sondern hast einfach so die Möglichkeit, da reinzurutschen, weil du einfach in der Kreativaufgabe, die du am Anfang lösen sollst, besonders glänzt. Kann ja auch sein. Und dann machst du das im Grunde genommen ein Jahr voll bei der Agentur als Arbeitgeber und nebenbei eben noch dieses Workshop-Programm, was dann läuft. Also da dann noch parallel zu studieren, würde ich ehrlich gesagt dann nicht empfehlen.
Das klingt super. Also das ist viel konkreter, als ich mir das eigentlich erträumt habe, weil das Wichtige ist ja immer, dass es muss ja auch was sein, was heute funktioniert. Mhm. Wir kommen ja gleich dazu, im Endeffekt, wie dein Weg funktioniert hat. Aber das ein guter Weg jetzt gerade ist, super.
Eine Alternative wäre natürlich so das Thema Praktika. Gibt es natürlich auch immer wieder, ist auch immer noch ein gängiger Weg. Normalerweise aber allerdings auch während des Studiums, ja, dass du auch da, also ich habe damals beispielsweise Kommunikationswissenschaft studiert und du hast halt einfach Pflichtpraktika, die du machen musst. Und ich habe mir halt einfach den Weg ausgesucht damals und dann suchst du dir einfach Arbeitgeber, wo du irgendwas zwischen 4 Wochen und 6 Monaten ein Praktikum machst und vielleicht darüber hängen bleibst oder einfach 2-3 Praktika machst im Laufe des Studiums oder auch so hintereinander, kann man ja auch, ne? Und darüber vielleicht irgendwie dann hängen bleibst. Aber ich glaube, der sicherere, in Anführungszeichen, Weg ist wirklich in irgendeiner Form was zu machen, was eben so diesen Ausbildungsvolontariatscharakter hat. Mhm. Es gibt ja auch noch so Sachen, das weiß ich zumindest beim Projektmanagement, ich weiß gar nicht, ob es das in der Konzeption mittlerweile auch gibt, duales Studium. Mhm. Da gibt es ja auch Hochschulen, wo man dann im Grunde genommen 3 Jahre, glaube ich, diesen Parallelweg verfolgt, dass man immer ein halbes Jahr in der Agentur, ein halbes Jahr in der Uni ist. Das geht auch, also gerade fürs Projektmanagement kenne ich es. Und so hat dann am Ende jeder seinen Weg, jede ihren Weg, da irgendwie sich reinzuschlängeln. Also das ist halt nicht wie bei Handwerksberufen oder anderen Ingenieursberufen oder sonst was, dass es nur einen Weg gibt, Studium oder Ausbildung, Gesellenbrief, was auch immer, und dann habe ich diese Jobbezeichnung und dann bin ich drin, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze.
Obwohl ja, denke ich, immer noch auch, du hast es gerade schon gesagt, das Studium ist ganz wichtig, weil da ja auch quasi standardisiert Zwischenstände erreicht werden, da werden Herangehensweisen dir beigebracht. Und ich bin ja auch jemand, der das total hochhält, was auch, glaube ich, dein Einstieg ja war. Du bist Fotografengeselle. Du hast einen Gesellenbrief, genau, als Fotograf. Ja. Das bedeutet, das ist ja dann hierarchisch gesehen eine Stufe drunter, natürlich unter einem Studium, aber ich finde trotzdem auch eine Handwerksausbildung gibt einem auch sehr, sehr viel mit, weil es einfach auch klar strukturiert ist, oder?
Zum einen klar strukturiert, zum anderen hat es mir jetzt in dem Fall konkret gebracht, dass ich glaube, ein ganz gutes Gespür für Bilder zu haben. Auch wenn ich jetzt selbst tatsächlich lange raus bin und nicht mehr so aktiv fotografiere oder eigentlich auch der klassische Handyknipser geworden bin im Laufe der Jahre, zumindest auch zu sehen, was ist ein gutes Bild, was ist ein schlechtes Bild und was ist eben dann übertragen auf meinen Job, ein gutes Bühnenbild, ein schlechtes Bild, ein gutes Bühnenbild, was sind gute Perspektiven, wo funktioniert was und wo funktioniert es nicht. Also einfach ein Gespür dafür zu bekommen, wie ist ein Raum, wie ist eine Atmosphäre, wie ist eben eine Perspektive aufgebaut, das hat schon unheimlich geholfen auch.
Auch hier ein Querverweis, einer meiner allerersten Gäste beim Erntehelfer war Ralf Lahmann, der ja das große Glück hat, selten Hochzeitsfotograf irgendwo zu sein, sondern eher dann irgendwo vor den Stones oder was auch immer zu stehen und
großes Glück,
die großen Sachen vor die Linse kriegt. Also seine Metallica-Bilder zum Beispiel sind einfach, finde ich, unglaublich. Und da kann man sich auch nochmal anhören, so wie dann als Fotograf man tatsächlich dann da ja irgendwie arbeitet. Aber genau, das war ja im Endeffekt für dich ein erster Schritt. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, weil ich fand es total schön, dass du letzten Endes deine Abschlussarbeit gemacht hast zum Thema Computerspiele und Jugendschutz. Eine Analyse der Kontrolltätigkeiten der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK. Habe ich selber viel damit zu tun gehabt. Und der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPJM.
Sperriger Titel, aber
ja, eigentlich ja. Schönes
Thema tatsächlich.
Ja, da muss man auch tief rein und hat ja auch Bestand letzten Endes, weil es ist ja immer wieder auch jetzt in virtuellen Welten und was auch immer, denke ich, auch irgendwie ein Thema, oder?
Und es war gerade damals natürlich ein brandheißes Thema, auch die Magisterarbeit, damals hat man auch Magisterarbeiten geschrieben, heute ist es Bachelor und Master, aber die war halt zu einer Zeit, wo gerade der Amoklauf von Winnenden noch nicht lange zurücklag und damit auch eine unheimlich große Diskussion um dieses Thema sogenannte Killerspiele entbrannt ist. Counter-Strike, alles ganz böse und wir lernen ja alle das Töten, wenn wir böse Killerspiele spielen. Auch ein Begriff, den ich absolut ablehne. Kam damals hoch und dann hat einfach gemerkt, dass das Thema Medienkompetenz in Deutschland generell extrem unterentwickelt ist.
Meinst du?
Mittlerweile besser, ehrlich gesagt. Besser, aber immer noch nicht da, wo es sein sollte. Aber damals ganz, ganz schlimm. Und natürlich Computerspiele, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt schon über 30 Jahre alt waren, einfach noch nicht in der Mitte der Gesellschaft waren. Das ist was heute definitiv anders ist. Also auch damals war der Videospielsektor schon im Umsatz höher als der Kino- und Filmsektor. Erstaunlicherweise vor 20 Jahren schon. Aber dass das jetzt einfach so breit in der Masse angekommen sind, einfach Spiele wie Fortnite, aber eben genau auch so unsere tragbaren Videospielkonsolen, genannt Smartphone, so verbreitet sind und einfach so viel auch dann für die Verbreitung von Spielen getan haben, das gab es ja damals alles nicht. Und dadurch war es halt ein extrem spannendes Thema, dann eben auch aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht zu schauen, wie gehen eigentlich Medien damit um, mit diesem Thema? Wie wird dieses Thema in die Öffentlichkeit getragen? Wie wird auch an dem Fall von Winden und vorher auch Erfurt und Erfurt ja als Folge auch von diesen ersten School-Shootings in den USA. Da gab es ja auch quasi mehr oder weniger eine kausale Kette, wenn man sich Bowling for Columbine damals angeguckt hat, von Michael Moore bis hin zu Robert Steinhäuser in Erfurt und den beiden Idioten, hätte ich jetzt was gesagt. Ne? Also da war halt einfach eine kausale Kette und da hat sich auch medial natürlich über die Jahre was aufgebaut und festgefressen, mehr oder weniger an Argumentationssträngen und so, die einfach spannend waren, mal aufzudröseln und sich so zu nähern und zu schauen, was ist denn eigentlich die Realität? Was sagt die Forschung auch dazu, wie Computerspiele wirken? Wie stellen sie die Medien dar? Und welche Instanzen gibt es eigentlich in Deutschland, die sicherstellen, dass eben genau dieser verrohende Charakter, der gerne unterstellt wurde, dieser Tötungstrainingsmechanismus und so eben nicht gegeben sind? Und wer stellt eigentlich sicher, dass eben Kinder damit nicht in Berührung kommen? Welche gesetzlichen Regelungen gibt es darum? Und dann einfach abzugleichen. So, was ist die öffentliche Wahrnehmung? Was ist tatsächlich Fakt? Und wie kriegt man das irgendwie zusammen? Das war halt einfach spannend darzustellen. Und deswegen für mich ein spannendes Thema. Ich habe mich mein Leben lang mit Videospielen beschäftigt, weil ich einfach selbst, ich bin mit Pac-Man quasi als Erstkontakt groß geworden. Mit 4 Jahren, weil meine Oma witzigerweise damals halt einen Atari im Wohnzimmer stehen hatte.
Ah.
Und das war ein Thema, was mich nie losgelassen hat. Deswegen war es für mich klar, ich muss irgendwas über Videospiele machen. War schwierig dafür, einen Professor zu finden. Weil
ich warte mal ganz kurz, bei deiner Oma stand ein Atari an ihrem Fernseher.
Die hatte so einen Atari. So
wie kam der dahin?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber meine Oma war...
Es muss in der Familie irgendjemanden gegeben haben, der damals schon gesagt hat, das macht Sinn, so ein Gerät.
Genau, so dieser klassische Atari 2600, wo man noch oben die Kassetten reingeschoben hat, die Module. Und dann Pong, Pac-Man und was da alles gespielt hat. Aber meine Oma war da eh anders. Also meine Oma hatte auch ein Bravo-Abo an, hat die ganze Familie die Bravo lesen lassen. Also das war halt einfach normal.
Okay.
Du bist zur Oma gegangen, hast Bravo gelesen.
Okay, die war Popkultur. Die war deswegen Popkultur, wahrscheinlich genau. Auch, ja. Da konnte man später auch Viva gucken. Dann
wahrscheinlich.
Genau. Okay.
Das war halt einfach da. Und das war so mein Erstkontakt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, so darüber schreibe ich. Und das war halt auch in der Kommunikationswissenschaft damals ein Thema, was einfach noch nicht angekommen war. Und deswegen war es halt schwierig, da einen Professor zu finden. Und gerade, also man muss ja mal 2 Professoren haben. Einer, der es begleitet und einer, der nochmal gegenliest. Und den 2. Professor habe ich in der Kommunikationswissenschaft nicht gefunden. Ich musste halt in anderen Fakultäten gucken, dass ich jemanden finde, der Interesse an dem Thema hatte.
Also war das schwierig. War wann? Wann hast du die Arbeit geschrieben?
2006.
2006, okay.
Ja, oder seitdem hat sich viel getan. Also es gibt mittlerweile Game Studies als eigenen Studiengang. Es gibt unglaublich viele Sammelbände, Forschungsarbeiten und Bücher zu dem Thema. Und da kann man sich wirklich mittlerweile eingraben. Und wird
ich glaube, das wäre jetzt, ja Feld genug für die nächsten Stunden an Gespräch. Ich will es trotzdem einmal ganz kurz reinbringen, wie jetzt in der Tschechei kürzlich, gab es doch auch wieder so einen Vorfall, dass ein Jugendlicher, der auch davor irgendwelche Sachen gezockt hat, irgendwie Leute erschossen hat. Ich finde, was immer ganz, ganz zu kurz kommt, ist die Waffen. Also die Waffen, mit denen die davor gezockt haben, das sind Nullen und Einsen irgendwie. Aber dass die dann im echten Leben eine echte Knarre halt in die Hand kriegen, das irgendwie, da reden wir mal jetzt besser nicht.
Genau.
Das ist so mein Eindruck. Ja. Das ist ganz komisch. Also
das war ja damals gerade bei Counter-Strike, was halt ein PC-Spiel ist, dass man mit Maus und Tastatur spielt, eben auch so eines der großen Argumente dann auch vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hieß sie damals sogar noch, was dann eben auch vorgebracht wurde. So, wie sollst du denn aus diesem Klammergriff an der Tastatur und der Bedienung einer Maus lernen, wie man mit einer echten Waffe umgeht? Wie man die lädt, wie man die entsichert, wie man mit dem Rückstoß und keine Ahnung was umgeht. Also wie soll man daraus schießen lernen? Das ist halt Quatsch. Aber gut. Wir sind, wie gesagt, glücklicherweise weiter in der Diskussion als damals.
Sehr gut, klasse. Ich habe ein wunderschönes Foto gesehen in deiner Vita, auf das ich zu sprechen kommen wollte. Sony PlayStation stand auf der Gamescom. Diese Haifische, die aus dem Boden rausgehen und die Leute liegen, spielend in dem offenen Haifischmaul. Und das hat mich total angetörnt, weil ich habe ja 10 Jahre lang auch sehr, sehr, sehr viel gemacht im Rahmen der Gamescom.
Und du hast übrigens einen sehr schönen Netflix-Stand unter anderem auf die Beine gestellt, der mir damals sehr gefallen hat.
Ah, schön, schön. Schön, dass dir das gefiel. Das war ein tolles Projekt letzten Endes. ich weiß gar nicht, ob die danach nochmal auf der Gamescom waren, aber für mich war das so ein Solitärprojekt irgendwie so.
Es war toll, weil eben auch, wenn man von Erlebnisräumen spricht, einfach ein toller Erlebnisraum, der wirklich auch einzelne individuelle Räume hatte, die einfach sehr überraschend ja auch waren und einfach mit Erwartungshaltung von Besuchern gespielt hat. Und das hat viel ausgemacht. Und eben auch ein schönes Fotomotiv war.
Genau. Also als Foto-Opportunities hatten wir ja da relativ viel sogar. Die haben auch alle super funktioniert. Was echt eine Challenge war, war der Punkt, ich weiß gar nicht mehr, das war keine konkrete Serie, sondern das war die Idee des Tätowierens. Weil man konnte sich ja wirklich echt tätowieren lassen. Und da, also ich saß in Amsterdam bei Netflix Europa und habe gesagt, ich finde das super geil, ich werde mich komplett dafür einsetzen, ich kann es euch aber nicht versprechen. Weil es ratterte sofort. Ich habe mir einfach von Hygiene über irgendwie Verantwortung und schriftliche Geschichten und was auch immer und sowas. Und wir haben es durchgezogen und das hat auch funktioniert. Das einzige Problem war, man hat sich ja online angemeldet und es war ja innerhalb der ersten Minuten, waren alle Slots weg und dann ging halt auch nichts mehr.
Ich habe dir natürlich einen gesichert und jetzt ein Netflix-Tattoo wahrscheinlich?
Ich habe keins. Ich habe keins, weil ich habe letzten Endes, ich hatte damals noch kein Tattoo, ich habe bis heute kein Tattoo. Ich habe es tatsächlich natürlich überlegt. Ich habe einige gute Kollegen, die jetzt kleine Teile irgendwo sich mit haben bauen lassen. Schön. Aber ich will es jetzt nicht kapern, aber herzlichen Dank für deinen...
Nee, also war ja wirklich schön.
Ja. Sehr schön. Nee, und die ich wollte dich fragen, im Endeffekt... Ich habe Sony-Stände gesehen, die fand ich fantastisch. Und ich habe aber auch Sony-Stände gesehen, die fand ich einfach nur noch gigantomanisch. Da war dann auf einmal irgendwann nur noch so dieses Rams, wir sind größer als Microsoft, wir sind heftiger, wir können irgendwie so. Nicht mein Stil, vielleicht hat es andere Leute angesprochen irgendwie so. In was für einem Rahmen warst du für Sony damals da unterwegs, wo dieses Foto entstanden ist?
Ich war halt in der Konzeption damals tätig und habe halt mit unserer Architektur damals, wir hatten eine Architekturabteilung, gerade für das Thema Messebau, zusammen eben so die Ideen für die einzelnen Spielstationen entwickelt und so ein bisschen auch das Gesamtkonzept im Sinne von, da war ja ein Thema drüber, über diesem Stand. Also wir hatten eigentlich bei jedem Auftritt auf der Gamescom ein anderes Thema, mehr oder weniger, was drüber stand und hatten damals das große Glück, dass eben die ganze Marketingabteilung von Sony noch anders besetzt war. Und die waren halt extrem offen für diese Ideen, zu sagen, wir möchten Erlebniswelten schaffen. Also wir wollen im Grunde genommen das, wofür Sony steht oder PlayStation steht, eher heute noch, so dieses Eintauchen in andere Welten, dieses Loslassen, dieses wirklich sich öffnen auch, nehmen und in echte Situationen übertragen. Und jetzt nicht aber eins zu eins hinzugehen und Spielstationen oder Spielszenen zu übertragen, sondern zu schauen, was macht einfach die Marke aus? Und das war dieser Spaß, dieses Abtauchen, dieses irgendwie in anderen Welten sein, das zu nehmen und einfach auf den Messestand zu übertragen. Und wir haben damals auch schon sehr stark, witzigerweise, in Bildern gedacht, die Menschen machen, obwohl eigentlich, also es war... Ich glaube, der Stand mit dem Hai war 2011, 2012. Da waren Smartphones jetzt auch noch nicht so lange am Markt. Instagram kam, glaube ich, so in dem Jahr auf. Also es war auch nicht das Thema. Instagram war damals eine reine
Plattform. Man hat nur nicht dafür inszeniert.
Genau, also dieses ganze Thema Social Media war einfach, also Facebook maximal. Und dafür hat man es nicht gemacht, sondern man hat es wirklich fürs Erlebnis vor Ort gemacht. Und einfach dafür zu sorgen, dass Menschen nicht nur Spaß mit den Spielen haben, sondern einfach generell Spaß an dem Stand haben und in irgendeiner Form auch Lust haben, sich da aufzuhalten. Und das war besonders schön. Das hat Sony damals mitgemacht. Irgendwann hat sich halt einfach die Ausrichtung im Marketing und auch das Personal dahingehend geändert, dass sie gesagt haben, wir wollen halt jetzt mehr eine Markenhülle. Also ganz klar PlayStation als Symbolik außen haben. Und wir wollen einfach nur noch Spielstationen, wo wir möglichst viele Leute durchkriegen. Weil das hat sich natürlich auch geändert. Die Gamescom wurde immer größer. Angefangen in Leipzig als Games Convention, nach Köln umgezogen und dann halt im Laufe von ein paar Jahren explodiert. Und das war halt irgendwann auch in der Kleinteiligkeit, wie wir den Messestand gestaltet haben, gar nicht mehr möglich, weil du einfach viel mehr Durchlauf brauchtest. Dann hat sich das ein bisschen geändert.
Kennst du die Games Convention noch? Warst du in Leipzig mal?
Leider nicht, nee. Leider nicht.
Ich war die letzten zwei Male war ich in Leipzig für EA damals. Das waren meine zwei Jahre, wo ich da quasi mit eingestiegen bin in diese Electronic Arts Schiene damals. Ich muss immer sagen, ich habe Leipzig in wahnsinnig guter Erinnerung, weil in Köln merkt man die Gamescom so ein bisschen. Mhm. Leipzig war damals die Games Convention. Also das war einfach viel präsenter, weil diese Stadt ist kleiner und das war prägnanter, intensiver.
Ja. Auch das Messegelände ist ja nicht nur kleiner, sondern auch insgesamt so ein bisschen offener, freundlicher, habe ich so den Eindruck. Mhm. Und das war eine andere Stimmung. Ich glaube, das ist immer so. In dem Moment, wo eine Veranstaltung groß wird, verändert sie komplett den Charakter, egal wo du bist. Mhm. Und Köln ist halt einfach groß. Da sind halt andere Sachen parallel, die stattfinden, wo halt so eine Gamescom vielleicht auch untergeht. Mhm. Die Messehallen sind sehr viel größer. Mhm. Also die hat den Charakter natürlich sehr geändert. Mhm.
Obwohl, ich muss da jetzt noch mal schnell meine Freunde bei der Kölnmesse, ich habe viele. ich mag den Messestandort wirklich sehr gern, weil es gibt wenige Messen, die halt wirklich fußläufig zur Innenstadt sind.
Das stimmt.
Wo du zwischendurch mal runter an Rhein gehen kannst und einfach sagen kannst, ey, jetzt mal hier durchatmen.
Das stimmt. Nee, ich mag die Hallen insgesamt auch sehr gern, aber es ist halt einfach, es ist zu Leipzig natürlich ein großer Unterschied, einfach schon in der Größe. Und das war ja einer der Hauptgründe damals, warum man in Ordnung gezogen ist.
Ja. Christian, ich habe eigentlich nur noch eine wichtige Frage auf meinem Zettel und dann bin ich mit diesem sehr schönen Gespräch zufrieden. Bevor ich dir die Frage stelle, die ist wirklich sehr tief, was haben wir von deiner Seite aus vergessen? Was möchtest du gerne noch mit nach draußen geben?
Ach Gottchen, was möchte ich mit nach draußen geben.
Wir haben jetzt im Endeffekt deinen Werdegang wahnsinnig kurz gemacht. Das war ein bisschen Studium, ein bisschen Fotografie. Ist da noch was, wo du denkst?
Nee, ich glaube, grundsätzlich an meinem Werdegang kann man einfach sehen, wenn man sich den anguckt, dass einfach so dieses Thema, wie kommt man in die Konzeption, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und dass man, auch wenn man ein Mensch ist, der von sich selbst behauptet, nicht kreativ zu sein, weil das war ich Zeit meines Lebens, bis ich in die Konzeption gerutscht bin. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, ich bin nicht kreativ, man kann kreativ sein und man kann es kurioserweise in meine Position bringen, weil einfach Kreativität nichts ist, was man hat oder nicht hat, sondern wie Rick Rubin auch so neulich in seinem Buch so schön geschrieben hat, kreativ ist jeder, Kreativität ist was immer da ist, in jedem von uns und wir sind jeder von uns ist jeden Tag seines Lebens kreativ, weil wir immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden und damit umgehen müssen und im Zweifelsfall noch nie damit zu tun hatten und plötzlich einen Weg damit finden müssen, damit umzugehen. Also was ich sagen will ist, jeder kann kreativ sein, jeder kann es in diesem Job schaffen und in diesem Job sowas bringen, wenn man einfach nur offen ist und mit offenen Augen durch die Welt geht und einfach sich darauf einlässt. Das heißt jetzt nicht, dass man plötzlich künstlerisch, wer weiß wie, begabt ist. Gibt es vielleicht auch. Oder jetzt besonders gut schreiben kann oder so. Das sind alles Sachen, die man sich aneignen kann. Aber also ich kann auch nicht malen. Muss ich aber auch nicht. Dafür gibt es halt Leute in meinem Job, die machen Architektur, die machen Grafik, die können coole Bilder zaubern. Aber so eine Idee zu entwickeln, ist halt ganz viel einfach, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, Impulse und Eindrücke aufzunehmen und zu schauen, was kann man daraus machen. Und vor einem Problem zu stehen und zu gucken, wie gehe ich mit diesem Problem um. Und das ist wichtig, dass man das einmal versteht und nicht sagt, ich bin nicht kreativ, der Job ist nichts für mich. So, ich bin ein Zahlenmensch. Ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich eher so, ich wollte immer ins Projektmanagement. Und habe mich am Anfang auch immer fürs Projektmanagement beworben. Mein erster Chef hat damals gesagt, du hast doch Kommunikationswissenschaft studiert. Du kannst doch schreiben, kannst dich doch mit Themen auseinandersetzen, probier doch mal. Dann habe ich das so ein bisschen widerwillig, habe ich es ausprobiert. Fand das auch cool, habe aber bei meiner zweiten Agentur mich wieder als Projektmanager beworben, weil ich dachte, ja, irgendwie, glaube ich, bin ich das eher. Mhm. Und ich bin aber irgendwie immer in dieser Schiene geblieben und habe einfach festgestellt, dass es was ist, wo man sich sehr austoben darf, wo man sehr viele Freiheiten hat, wo man unheimlich viele Möglichkeiten hat. Und deswegen finde ich es so cool. Man ist nicht so in so Strukturen, sondern man ist eigentlich gefordert, jeden Tag neu zu denken und sich andere Gedanken zu machen und neue Sachen auszudenken, die vielleicht auf den ersten Blick komplett verrückt sind und komplett irre, aber irgendwie doch ein cooles Erlebnis generieren können am Ende. Und deswegen finde ich's schön. Und das wäre so meine Botschaft an alle, die sagen, ja, fände ich vielleicht schön, in die Richtung zu gehen, aber bin ich das wirklich?
Ja.
Probiert es einfach aus.
Ja, fantastisch. Da will ich einmal noch konkret, ich nehme das auch mit in die Shownotes, Rick Rubin, The Creative Act, letztes Jahr erschienen. Wer Rick Rubin nicht kennt, damit beschäftigen, ein unglaublicher Künstler. Für mich war die Quintessenz aus seinem Buch, wie weit er das Feld der Künstler eigentlich zieht.
Ja.
Dass er ja tatsächlich hingeht und einfach sagt, er nimmt ein Produkt in die Hand und er sieht die Kunst in diesem Produkt. Ich weiß es gerade nicht mehr konkret. Es ging tatsächlich einfach auch um so Alltagssachen, wo er einfach praktisch er macht das auf so eine schöne Art und Weise des Respekts. Dass er einfach den Leuten Respekt zollt, die da ihre Skills mit reingebracht haben.
Ja.
Also Design, Handwerker und Leute, die sich mit Materialien auskennen und was auch immer und sowas. Und dadurch macht er, finde ich, diesen Bereich so groß. Und das ist schön, weil nämlich letzten Endes da genau das passiert, was du gerade so toll beschrieben hast im Endeffekt, dass das viel, es geht nicht darum, jetzt irgendwo sich auf die Bühne zu stellen, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und und alle applaudieren irgendwie.
Ich muss auch kein guter Musiker sein oder ich muss nicht plötzlich anfangen, Songs zu schreiben oder so. Aber all das, was wir im Alltag machen, ist in irgendeiner Form immer kreativ. Und das fand ich schön. Also damit fängt er ja mehr oder weniger das Buch an. Und das fand ich schon einen schönen Einstieg. Und dann fand ich toll bei ihm einfach, dass er so ganz kurze, knackige Kapitel hat, wo er sich ja eigentlich immer ein Problem, ein Thema, einen kleinen Impuls nimmt, den kurz darlegt und am Ende ja auch immer nochmal fast wie so ein Haiku geschrieben oder so auf einer Seite sagt, das ist jetzt die Essenz des Ganzen.
Es ist das perfekte Nachttischbuch. Du kannst einfach immer mal so die 2-3 Seiten lesen, das wieder wirken lassen und dann blätterst du weiter.
Nimm dir ein Kapitel, morgens zum Kaffee, nachts vorm Schlafen gehen, lies die 2 Seiten, reflektier es. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, dass man einfach Sachen reflektiert, die man erlebt hat, die man gesehen hat, die man in irgendeiner Form wahrgenommen hat. Und nicht einfach dran vorbeigeht, sondern sich vielleicht auch mal Gedanken darüber macht, warum ist das so?
Ja.
Und dann kann man in dem Job, glaube ich, alles irgendwie erreichen, was man möchte.
Wer das Buch nicht lesen will, es gibt ein, glaube ich, dreiteiliges, wunderschönes Ding, Rick Rubin mit Paul McCartney auf Disney Channel.
Ja.
Hast du
gesehen? Sehr schön auch, ja.
Das ist für mich so Gänsehaut, weil, weißt du, der eine irgendwie hat die Beastie Boys und Johnny Cash und wen auch immer irgendwie auf der Agenda und dann halt Paul McCartney.
Ja.
Und die zwei, es ist so schön. Also,
es gibt auch bei YouTube, ich weiß gar nicht, ob es ein eigener Channel von ihm ist, es gibt Gespräche von Rick Rubin mit unterschiedlichen Künstlern, immer so als knapp 1-Stunden-Format auch, wo er in seiner typischen Schneidersitzpose bei sich im Garten, glaube ich, sitzt und dann mit Kendrick Lamar und allen möglichen Menschen einfach spricht und auch über deren Herangehensweisen an Musik oder an ihre Kunst spricht. Und das ist unglaublich gut. Ich habe leider bislang erst 2 oder 3 Folgen gesehen. Kendrick Lamar auf jeden Fall, Pharrell Williams. Und das ist auch unglaublich gut. Kann ich sehr empfehlen.
So, schreibe ich mir noch auf. Werde ich dich nochmal nachfragen, dass du mir mal diesen YouTube-Link schickst, weil den tun wir auch in die Shownotes. Und jetzt kommt... Du wolltest was sagen?
Nee, also ich müsste tatsächlich selbst nachgucken, weil ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es ein eigener Channel von ihm ist. Es ist mir so zwischendurch immer mal in die Timeline gespült worden. Und wenn ich dann Zeit hatte, habe ich es mal angeguckt, aber wie gesagt, 2, 3 Folgen, mir waren es bislang leider nicht.
Jetzt kommt nämlich meine Abschlussfrage. Vor Weihnachten hast du auf LinkedIn diese Lego-Krippe gepostet. Schwerwiegende Frage. Ich habe dich vorhin bewahrt. Hast du die selber gebaut?
Die habe ich selbst gebaut, ja.
Ah,
ja.
Die ist so geil.
Das ist auch so ein Ding. Man beschäftigt sich immer wieder mit anderen Sachen. Und ich habe vor, ich glaube, 2 Monaten, war nicht ganz, mit Corona flach zu Hause gelegen. Dann ist das auch so dieses, ich mache mal YouTube an und guck mal, was die Timeline dir so bietet. Und dann gab es Videos vom Held der Steine. Deutscher Lego-Influencer quasi. Oder Klemmbaustein-Influencer, muss man ja sagen. Hab mir die angeguckt und irgendwann hatte ich Lust, Lego zu bauen. Dann habe ich mir jetzt ein paar Legos jetzt geholt. Und auch das ist einfach eine schöne Methode, so nochmal aus dem Alltag auszubrechen, kreativ zu werden oder zumindest irgendwas zu bauen, zu erschaffen und einfach den Kopf auch mal abzuschalten und über andere Sachen nachzudenken. Sich nicht immer nur medial berieseln zu lassen, sondern auch mal runterzukommen.
Das fand ich schön, ja. Sehr schön. Das war meine allererste richtig große Fernsehproduktion, die Lego-Show in der Cargo-Lifter-Halle.
Ach, wie cool.
Außerhalb von Berlin, 2003. Das ist schon ein bisschen her, irgendwie sowas, so eine Sat.1-Geschichte. Also, die Lego-Krippe war von dir gebaut und die ist fantastisch.
Und die ist nicht mal von Lego, muss man dazu sagen.
Na, nee, die ist nicht von Lego. Genau. Würdest du mir das Foto schicken? Kann ich das mit in, auf meine Seite nehmen?
Gerne.
Schick mir das auch. Auch.
Mach ich.
Würde ich gerne mit reinnehmen. So, also ihr geht jetzt auf die Shownotes, schaut wegen dem, was wir alles hatten. Treibhaus, Rick Rubin, die Krippe. Lieber Christian, das war ein klasse Gespräch. Vielen, vielen
Dank. Hat mir sehr gefallen auch, ja. Vielen lieben Dank.
Bis bald.
Bis bald, genau.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.